Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Vanni.
Hello.
Wir haben uns richtig ausgepowert am Wochenende. Also positiv.
Ja, ich habe das erste Mal Tennis gespielt und ich war gar nicht so schlecht.
Du warst richtig gut.
Ich muss so lachen, weil wir haben, also Beck und ich haben es aufgenommen, so als Video, um es dann so anzugucken. Und wir haben maximal 4 oder 5 Mal geschafft, den Ball hin und her zu spielen und dann auch ein bisschen unkoordiniert von meiner Seite. Und Becky hat am nächsten Tag wieder mit einer Freundin gespielt und es auch aufgenommen. Und das Video sah einfach so viel, viel smoother aus als bei uns.
Ja gut, das hat ja auch schon zum Vorteil, dass ihr Freundin ja auch sogar Tennis spielt oder Tennistraining hat. Aber auch wir haben tatsächlich jetzt nicht permanent Ballwechsel gehabt. Aber ja, ich glaube aber, dass ich durch dich auch noch mal besser reingekommen bin.
Naja, dann freut's mich. Mir hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Das machen wir auf jeden Fall nochmal.
Ja.
Aber weißt du, was lustig ist? Ich weiß nicht, ob ich dir das ja in der Sprachnachricht schon erzählt habe oder ob ich es vergessen habe, aber ich habe doch die Story ja gestern dann gepostet und dann hat mich einfach noch jemand gefragt, ob wir denn Tennis spielen möchten gehen.
Also könnt jetzt alle mit der Becky Tennis spielen gehen, die ist offen dafür.
Oh mein Gott. Ich glaube, das wird mich dann wieder stressen, aber ja, also ich glaube, ich habe wirklich gestern dann so geduscht und habe mir dann so in der Dusche gedacht, boah, geil, Tennis ist schon mein Sport.
Ich wollte gerade sagen, weil wir sagen ja immer Sport für Mental Health und so weiter. Und letztes Mal oder so haben wir, glaube ich, gesagt, jeder muss ja so seinen Sportart auch finden. Und jetzt hast du ja die für dich gefunden, weil es muss ja nicht immer Joggen sein oder Pilates und Yoga, wie gesagt, sondern es kann ja auch irgendwas komplett anderes sein. Einfach, was einen selber auspowert und halt den Spaßfaktor bringt.
Ja, ich finde es bloß schwierig, dass du das halt nicht alleine machen kannst.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht.
Aber wir haben ja tatsächlich beide noch eine Challenge dieses Jahr. Eine persönliche Challenge.
Oh ja, und Becky hat es mir erzählt, als wir nämlich Tennis spielen waren. Und ich bin sehr überrascht gewesen, dass du das machst. Vielleicht inspiriert von mir.
Ja, safe auch, aber tatsächlich habe ich schon letztes Jahr auch mal dran gedacht. Also Lüg irgendwie.
Nein, Vanessa, du warst mein.
Oh Gott, so, Vanessa ist so richtig, wenn ich es irgendwie nicht. Entweder todesernst mein oder gar nicht ernst mein. So. Nee, aber ich habe tatsächlich auch eine Influencerin, die das sau oft gemacht hat. Und irgendwie dachte ich mir, boah, das wäre schon voll mein Ding. Aber dann habe ich demnächst auch wieder so ein Video von einer anderen gesehen, die dann wirklich geweint hat in die Kamera und hat gesagt, sie hasst es.
Aber jetzt müssen wir auch mal sagen,
was sicherlich, was wir meinen, gell?
Ja, genau. Also es geht um alleine in den Urlaub gehen. Manche denken jetzt so what, ey? Weißt du?
Gell, so, oh mein Gott, voll die Luxusprobleme. So in den Urlaub gehen, oh. Aber ja, also ich muss schon sagen, dass ich so in den letzten Tagen eigentlich immer irgendwie freudig daran denke. Was heißt vor allem in den letzten Tagen? Wow, 3 Tage.
Seit Samstag.
Richtig, seit Samstag. Aber irgendwie freue ich mich drauf. Und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl auch kurz vorher und währenddessen beibehalte.
Ja, ich freue mich auch und ich denke mir einerseits, okay, ich war schon oft auf Business-Trips alleine und so weiter, da habe ich kein Problem. Aber Urlaub, vor allem so Sommerurlaub, das machen wir ja beide. Mm. Also ich bin in Kroatien und du bist auf Fuerteventura, ne?
Ja.
Ja, das ist ja irgendwie was anderes, weil da ist ja auch nichts durchgetaktet. Man hat vielleicht jetzt auch nicht so viel City zu sehen oder irgendwie so Sachen zu machen, wo man ja normalerweise denkt, ja, wenn ich in Japan alleine bin, dann bin ich den ganzen Tag nonstop unterwegs, gar kein Problem. In Japan sind super viele Leute, die alleine essen abends und so. Aber für viele Leute ist es gar nicht so einfach, wie das dann vielleicht klingt. Aber wir werden euch berichten. Vielleicht machen wir dann mal eine eigene Folge dazu. So Solo-Date, Solo-Urlaub, Me-Time-Urlaub, keine Ahnung, irgendwie so.
Ja, oder wir machen Laberfolgen dazu. Weil ich hatte ja noch gesagt, während ich im Urlaub bin, werde ich wahrscheinlich auch mein Mikrofon mitnehmen.
Stimmt.
Weil so eine Stunde aufnehmen ist ja jetzt so von einer Woche Urlaub jetzt nicht so viel Arbeit. Und vielleicht heule ich dich eine Stunde voll und sage, oh mein Gott, Vani, ich bin so schrecklich. Nee. Aber, also ich glaube, es wäre eigentlich auch eine coole Idee.
Ja.
Und bei dir ja dann auch mal gucken. Aber ich bin jetzt schon stolz auf uns.
Ja, ich auch. Bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Wir berichten irgendwie Mitte, Ende Juni davon.
Yes.
Aber für heute haben wir ein anderes Thema mitgebracht. Und zwar geht es heute um Panikattacken. Aber nicht wie sonst, weil normalerweise ist ja schon so, dass wir das ja dann immer erstmal die Definition und erstmal dann die Auslöser und irgendwie in so ein paar Details gehen, was so die Hintergründe sind, psychologisch und so weiter. Aber heute haben wir mal ein anderes Format mitgebracht. Und zwar möchte ich heute mal Becky dazu interviewen, weil ich ja gar keine Panikattacken habe, noch nie hatte, sozusagen gar keine Ahnung habe, wie sich das wirklich anfühlt, außer in der Theorie halt. Und wir wissen ja alle, dass sich das so anfühlen kann wie ein innerer Ausnahmezustand. Also man hat Herzrasen, Atemnot oder sogar Todesangst. Und da eben die Frage, was löst es eigentlich aus und wie äußert sich das Ganze anhand einer Interviewpartnerin, die das erlebt hat.
Vor allem, weißt du, was mir wieder auffällt? Ich schneide schon wieder unser Interview. Unsere Interviewfolge. Ja.
Ey, hallo, das ist ja alle die Interview.
Ja, es stimmt.
Also wir teilen uns kein Mikro.
Wird zum Glück, ja, oh, zum Glück. Also es wird auf jeden Fall einfacher. Und ich bin sehr gespannt, wie für euch auch die Folge wird. Und ja, ich denke, ich gebe schon einiges preis. Ich glaube, über das eine oder andere haben wir auch mal in anderen Folgen gesprochen. Aber heute nicht nur all eyes on me, sondern all ears on me.
Oh ja. Und klar, wir sagen, wir starten jetzt nicht viel mit Definitionen beziehungsweise irgendwie so ein bisschen theoretischen Hintergrund. Aber eine super kurze Erklärung, was Panikattacken sind, darf natürlich nicht fehlen. Und zwar ist eine Panikattacke eine plötzlich auftretende, sehr intensive Angstreaktion, oft ohne echten äußeren Grund. Meist dauert sie 5 bis 30 Minuten, aber die Auswirkungen können viel länger nachhallen. Und wie gesagt, so körperliche Symptome können eben sein, dass das Herz wie verrückt klopft, du denkst, du bekommst keine Luft mehr, Schweiß bricht aus oder manche denken eben sogar, ich kriege irgendwie einen Herzinfarkt oder ja, hab so Todesangst, sterbe daran, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht, kannst du das soweit bestätigen?
Ja. Also du hast auf jeden Fall das Gefühl, dass mit dir was nicht stimmt. Und vor allem, also ohne jetzt andere Sachen vorwegzunehmen, du kannst ja zu Beginn, wenn du das nicht therapiert hast und nicht weißt, was das ist, kannst du es ja überhaupt nicht einschätzen. Also warum sollte es dir ja gerade körperlich so gehen, wenn nicht irgendwie eine Ursache dran schuld ist, ne? Also, und natürlich denkst du als Mensch dann halt erstmal, es ist was Körperliches. Also wie ein Herzinfarkt, Schlaganfall etc.
Ja, klar, weil du es ja vorher noch nie kennst, ne, und gar nicht auf deine Psyche zurückführst.
Ja.
Und dementsprechend gibt es auch bestimmte Trigger. Also Trigger sind quasi die kleinen oder großen Knöpfe, die halt unterbewusst dann gedrückt werden und plötzlich ist das ganze System dann im Alarmmodus. Hm. Und so typische Trigger sind oder können halt sein Stress im Job oder Studium, Konflikte oder Verlust, Überforderung oder auch eine Reizüberflutung, dann Alkohol oder Koffein, soziale Medien oder einfach sich generell zu vergleichen oder eben Erinnerungen an traumatische Erfahrungen. Und natürlich wollen wir im nächsten Moment gleich mal in so ein paar Fragen eingehen. Also ich stelle Becky ja Fragen dazu, die mich interessiert haben zum Thema Panikattacken oder die vielleicht auch eben Leute interessieren, die keine haben. Und wie gesagt, das ist natürlich nur Beckys Erfahrung. Und die können natürlich selbstverständlich von anderen Menschen abweichen und auch komplett unterschiedlich sein, was Panikattacken angeht. Also ihr wisst Bescheid, das sind jetzt logischerweise Beckys Erfahrungen. Wenn ihr gleiche gemacht habt oder auch nicht, ihr könnt uns auch gerne mal dazu schreiben, wenn es irgendwie bei euch sich anders geäußert hat, würde mich auch mal interessieren, was es da generell so für verschiedene, ja, Erfahrungsberichte gibt.
Nicht nur dich, auch mich.
Genau. Bist du bereit?
Yes.
Guckst du ein bisschen so, ich weiß noch nicht.
Ja, ich bin schon bereit. Ich glaube auch, dass ich gerade mein, ich nenne es jetzt mal professionelles Ich, im Interviewmodus aufgefahren habe. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich tatsächlich emotional werde oder werden kann, weil ich das ja meistens sehr, sehr gut unter Kontrolle habe.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Also denke ich schon, dass ich eigentlich bereit bin und ich habe auch richtig Bock. Das ist wie mein Therapietagebuch, das ich nie gemacht habe.
Stimmt. Ja.
Yay.
Aber dann sind das schon mal gute Voraussetzungen. Und ich würde mal, ich wollte gerade sagen, easy starten. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendeine Frage davon easy ist für dich. Aber mal, sage ich mal von Anfang an, wann hattest du denn so deine erste Panikattacke und wie hast du sie erlebt?
Also falls ich zu viel laber, gib mir da auch gerne Bescheid, aber ich habe halt an manche Sachen richtig krass gute Erinnerungen und manche gar nicht auch. Und tatsächlich so richtig plakativ erstmal, wo hatte ich meine erste Panikattacke? In einem Sushi-Restaurant. Und ich liebe ja Sushi, aber das war auch echt eine jahrelange Beziehung mit mir und Sushi, die sich erstmal etablieren musste. Und zwar war das ein Geburtstag von einem Kumpel, aber es waren halt nur er, mein Freund und ich da. Also weil wir halt auch mal, also in der Zeit auch viel zu dritt unternommen haben und die beiden halt beste Freunde sind. Und der hatte uns da halt eingeladen und es war auch in Mainz. Und da bist du halt ungefähr 20 Minuten hingelaufen von unserer Wohnung. Und es war eigentlich alles okay. Und wir haben dann so verschiedene Sushis auch bestellt und ich habe dann auch gegessen. Und wirklich auf einmal, also wirklich aus dem Nichts heraus, wurde mir brutalst heiß. Ich hatte extrem schnellen Puls, also auch mein Herz hat wirklich gerast und ich habe das Gefühl schon in den Ohren gehört. Also so wie wenn du halt eigentlich Sport machst.
Mhm.
Ich habe dann auch angefangen zu schwitzen. Mir wurde auch so ein bisschen schwummrig oder schwindelig. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass ich einfach direkt weg will, also einfach wegrennen will und mich überhaupt nicht wohlfühle. Und das Ding ist aber da auch, also ich bin so ein genereller Mensch, der bei Aufregung so ein bisschen, weiß ich nicht, so einen flauen Bauch, flauen Magen hat. Ich meine, bei anderen geht es ja irgendwie auf den Kopf oder die sind irgendwie anders nervös. Aber bei mir war das halt immer so der Bauch.
Bei mir auch,
und
ja.
Und all diese Symptome, die ich dann hatte, wurden halt noch davon gekrönt, dass ich so viel Angst empfunden habe, dass ich dann halt auch direkt dachte, scheiße, ich muss direkt aufs Klo, weil ich entweder alles auskotzen muss oder halt Durchfall.
Ja,
so richtig lecker.
Ja.
Und ich bin dann auch im Restaurant wirklich auf die Toilette gegangen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das aber nur so eine kleine Schachtel, also wie so ein Schuhkarton. Und auch das Restaurant war super klein. Und es war in dem Moment auch so schlimm für mich, weil ich mich einfach zurückziehen wollte und in dem Moment aber das nicht konnte.
Dann ist es ja auch noch so mehr Druck dahinter, wenn man weiß, da ist nur eine Toilette, die kann ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit sperren oder so. Waren das dann auch so Gedanken, dass du dachtest, scheiße, ich kann jetzt hier irgendwie nicht die Zeit für mich nehmen, weil wenn jetzt jemand kommt, dann bist du ja noch mehr im Stress.
Ja, also es war einmal der Druck, dass halt, wenn jemand kommt, dann besetzt du halt die ganze Zeit die Toilette. Dann natürlich auch das Thema Geräusche. Also angenommen, ich würde mich halt echt übergeben und so, dann würde man das ja auch hören. Dann die Sorge, dass ich gerade den Geburtstag von dem Kumpel verderbe.
Oh, ja.
Und auch die Sorge, wie komme ich jetzt schnellstmöglich nach Hause, ohne eigentlich gefühlt diese Toilette verlassen zu müssen.
Aber ist da jetzt wirklich was passiert in der Toilette oder hast du da gewartet und konntest dann irgendwann wieder raus?
Also das ist so ein bisschen die Zeit, die so verschwommener ist. Also ich weiß, dass ich dann raus bin und tatsächlich den beiden auch gesagt habe, dass ich mich gar nicht wohlfühle und dass ich weg muss. Also dass ich einfach gerne nach Hause möchte. Ich glaube, das Gute war auch, dass wir relativ schon am Ende des Essens waren Und ich glaube, dass sie halt tatsächlich auch gedacht haben, dass ich mir irgendwas eingefangen habe, ne? Und dann sind
vom
die
Fisch
ja auch
direkt irgendwas, zack.
Ja, also nicht nur Fisch, also die Hoffnung war natürlich nicht der Fisch, aber halt irgendwie, weißt du, vorher irgendein Virus oder was weiß ich. Aber dadurch, dass wir halt noch nach Hause laufen mussten, weiß ich, dass der Weg richtig scheiße war. Aber ich wollte auch in kein Taxi, ich wollte in kein Bus, ich wollte auch in keine Straßenbahn, weil du ja dann wieder so eingepfercht wärst. Und ich weiß, dass ich aber auf dem Weg nach Hause noch mal in ein anderes Restaurant gerannt bin, weil ich gedacht habe, ich muss mich hier gleich auf die Straße übergeben. Und die haben mich dann halt auch auf die Toilette gelassen, wo ich mich dann, ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie beruhigt habe oder so, aber das ist tatsächlich meine letzte Erinnerung. Und danach sind wir wohl irgendwie nach Hause gekommen, aber daran, ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nicht, ob ich mich dann zu Hause irgendwie ins Bett gelegt habe oder ob wir dann, keine Ahnung, noch gesprochen haben, etc. Ich weiß einfach gar nichts mehr.
Boah, krass. Aber hast du selber damit so gedacht, okay, mir geht's auch selber körperlich nicht, einfach nicht gut und mir geht's jetzt schlecht und ich bekomme jetzt, weiß ich nicht, eine Magen-Darm-Infektion oder sowas? Erstmal war das so der Gedanke oder war das wirklich ein komplett anderes Gefühl gepaart damit irgendwie? Weißt du, wie ich meine?
Also ich finde, es war ein sehr schlimmes körperliches Gefühl, das ich so noch nie hatte. Also auch, weil, also wie du vorhin in der Definition gesagt hast, das ist so ein Alarmzustand des Körpers, also alles in dir rebelliert.
Mhm.
Aber du gehst natürlich erstmal diese Optionen im Kopf durch. Und wir kommen ja später auch noch zu dem Thema, aber tatsächlich dachte ich dann halt auch eher, ja, vielleicht war es mit dem Sushi, vielleicht hast du allergisch reagiert, um das dann so ein bisschen, ja, in den verständlichen Kontext für mich zu setzen.
Mhm. Und es war ja die erste, und klar, da weiß man noch gar nicht, was los ist, oder man hat es ja auch noch nie vielleicht so gehört, oder ordnet es auch so gar nicht ein. Und wie bist du dann quasi danach damit umgegangen? Weil es war ja dann leider nicht die letzte. Es ging ja dann quasi genauso weiter. Und ab wann hast du realisiert, was es so überhaupt ist und dass du vielleicht Hilfe benötigst? Oder hast du auch erstmal am Anfang probiert, so, ach, das geht schon weg, ich krieg das auch alleine hin?
Also, wie du sagst, ich hatte dann halt schon immer wieder Panikattacken, wusste aber nicht, was das genau ist. Und bei mir war das halt immer oft in Verbindung mit Essen oder Ausgehen. Und ich dachte dann echt irgendwann, dass es halt eine Unverträglichkeit ist. Ja, also vor allem bin ich dann von Laktose ausgegangen, habe mir dann mal so Laktosetabletten, kriegst du ja überall gekriegt. Und ich hatte dann, glaube ich, also wenn ich das jetzt so reflektiere, glaube ich, dass mir diese Tabletten Sicherheit gegeben haben, sodass es vielleicht über einen gewissen Zeitpunkt mir tatsächlich Sicherheit gegeben hat, weil ich dachte so, ah ja, du hast ja die Laktosetabletten, das kann nichts mehr passieren.
Ja.
Aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Und ich hatte dann auch wirklich so Untersuchungen, wo ich dann zum Beispiel Laktose oder auch Glucose oder so weiter auch, nee, nicht Glucose, wie heißt das andere?
Gluten?
Gluten, genau, danke. Gluten dann auch ausgeschlossen wird. Und hatte dann tatsächlich sogar auch, im nächsten Schritt wäre dann irgendwann eine Darmspiegelung oder Magenspiegelung, ich weiß es gerade gar nicht gewesen. Aber parallel wurde mir ja auch Blut und so weiter abgenommen. Und da wurde ja dann auch erkannt, dass ich so eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung habe, was tatsächlich auch deinen kompletten Hormonhaushalt zerstören kann und auch in Angstzustände und Depressionen mündet. Aber ich sag trotzdem jetzt so mit Rückblick, das war nicht, also das, selbst hätte ich es nicht gehabt, glaube ich, wären auch Panikattacken gekommen.
Ja.
Also es war, körperlich gab es was, aber das war sicherlich halt nicht der einzige Auslöser. Und mir ist tatsächlich auch wirklich ein Erlebnis im Kopf geblieben. Und ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe. Oder ich glaube, ich habe das auch, also noch nie anderen Leuten erzählt. Aber es war tatsächlich auch meine zweite Panikattacke, die echt extremst bei mir hängen geblieben ist. Und zwar wurde ich auch wieder zu einem Geburtstagsbrunch eingeladen. Und da waren wir dann samstags morgens in so einem Restaurant. Da musste ich halt auch damals mit dem Zug so circa 40 Minuten hinfahren. Also war für mich jetzt auch nicht so stressig, weil ich bin ja früher auch irgendwie viel Zug gefahren. Aber die, also warum das wichtig ist, kommt gleich. Und ich habe halt da schon kaum was gegessen, weil ich einfach irgendwie auch nervös war. Also es war so eine Grundstimmung von mir, weil ich hatte durch die Panikattacke im Sushi-Restaurant halt eine komplette Verunsicherung auch, trotz der Laktosetabletten. Und nach einer gewissen Zeit habe ich eben diese Symptome von einer Panikattacke, während ich da an diesem Frühstückstisch saß, gespürt, bin dann direkt auf die Toilette und gar nicht mehr runtergekommen. Also ich habe mich komplett reingesteigert, habe einer Freundin dann auch per WhatsApp geschrieben, dass es mir nicht gut geht, ich jetzt aber auch nichts brauche, aber erstmal auf der Toilette bleibe. Und ich habe da so lange gesessen, bis sich dieser Geburtstag aufgelöst hat. Und ich war halt wirklich immer noch auf dem Klo.
Oh, krass.
Und dann waren halt durch das Sitzen meine Beine komplett taub. Aber ich hatte Angst, dass ich halt irgendwie einen Schlaganfall oder so habe. Also es war gar nicht mehr rational. Und habe dann tatsächlich auch einen Krankenwagen gerufen, weil ich wirklich da saß und dachte, ich komme hier nicht mehr weg. Wie soll ich zur Hölle nach Hause kommen? Ich habe irgendeinen körperlichen Anfall und ich weiß nicht, was los ist.
Boah, okay, krass. Nee, das hast du noch nie erzählt, glaube ich. Vielleicht hast du deswegen diese Krankenwagen-Geschichte. Weiß ich nicht.
Ey, vielleicht. Stimmt, diese Krankenwagenphobie, dass ja? es mir dann einfach komisch wird.
Ja?
Ja, stimmt.
Weißt du, wenn weil du letztens
drüber nachgedacht.
Gesagt hast, irgendwie, ich war am Feld und dann habe ich Krankenwagen gehört und dass du das so schwer dann so, ich nenne es mal, ertragen kannst. Ne, das einfach also sich davon so abzukapseln, zu sagen, ja, das betrifft mich ja nicht. Klar ist es irgendwie wahrscheinlich schlimm, weil es nie gut ist, wenn man den holen muss, so. Aber ja, boah, krass, okay, übel.
Ja, und die kamen dann auch und haben mich dann auch abgeholt. Und dann wurde ich ja halt ich bin, glaube ich, mit dem aber gelaufen. Also er hat mich irgendwie so gestützt. Und dann bin ich halt da in den Wagen gekommen und dann haben die mir ja tatsächlich diese klassische Plastiktüte oder Papiertüte, ich weiß gar nicht mehr, was das war, gegeben und dann halt gezeigt, wie ich ein- und ausatmen soll, um halt runterzukommen. Und einer ist dann auch mit mir noch in die Apotheke, weil es war in so einem Zentrum und hat mir dann auch was gegen Erbrechen und Durchfall und so geholt, weil der dachte tatsächlich auch, ich hätte dann Magen-Darm, aber wäre dann irgendwie mit einem Schwächeanfall oder so dort. Und sie haben mich aber auch darauf hingewiesen oder extra gefragt, ob ich ins Krankenhaus fahren möchte, weil also wer sollte sich rausstellen, dass halt nichts ist, müsste ich halt den kompletten Einsatz bezahlen. Also das haben sie jetzt natürlich netter formuliert, aber das ist halt das, was bei mir hängen bleibt. Und dann habe ich aber auch gesagt, so ne mit diesem Atmen, was die mir gezeigt haben und mit den Sachen bei der Apotheke, habe ich gesagt, nee, ich rufe jetzt meinen Freund an, der soll mich abholen. Und die haben dann mit mir gewartet, bis er dann auch mit dem Auto kam. Aber ich habe richtig gemerkt, dass im Auto dann wieder so eine Welle kam. Also ich bin da nicht komplett runtergekommen. Erst vielleicht annähernd zu Hause. Aber seit diesem Zeitpunkt hatte ich halt immer wieder so Panikattacken. Und ich wusste halt nicht, was es ist. Mal sehr intensiv und mal weniger intensiv. Aber wir hatten es ja auch schon mal in der Folge, ne? Wenn ich in der Uni war, wenn wir in der Kantine irgendwie bei einer Firma waren, bei Familienfesten, bei Treffen mit Freunden. Und in der Zeit habe ich halt auch stark an Gewicht abgenommen und es hat mir halt noch mehr zu schaffen gemacht.
Ja, ja.
Weil ich war ja eh schon schlank und habe dann tatsächlich dadurch, dass ich ja noch mal dann abgenommen habe, von Leuten wirklich die Sprüche gesagt bekommen, ja, isst doch mal was, du hast es voll nötig. Und das hat halt voll den Druck bei mir aufgebaut und das war dann so ein Teufelskreis, weil ich habe ja theoretisch bei diesen Zusammentreffen Panikattacken. Ich bin aber so dünn und darf auf gar keinen Fall auffallen und dann nichts essen wegen der Panikattacke. Und dann wurde es halt immer schlimmer und schlimmer und es war einfach scheiße.
Teufelskreislauf, ey.
Ja.
Aber ab wann hast du dann so gedacht, das sind Panikattacken, ich brauche Hilfe? Oder hat dir das irgendwer gesagt? Oder weißt du, weil man, du hast ja am Anfang, daran erinnere ich mich sogar noch an die Zeit, als wir nämlich in der Uni waren, dass du ja auch gesagt hast, oh, ich habe irgendeine Unverträglichkeit, ich muss aufs Klo und ne, irgendwie so, ich weiß nicht, was ich habe, aber ich check das gerade und so. Ich erinnere mich an diese Stories, dass du bei Ärzten warst und so.
Ja.
Und da hatte ich auch noch nicht meine, glaube ich, noch nicht, weiß gerade gar nicht. Also noch nicht identifiziert, was ich hatte das da, glaube ich, noch nicht. Ich war ja da noch in der WG und so, genau, das hat erst danach angefangen. Aber so, ab wann hast du wirklich gedacht, das sind jetzt Panikattacken? Oder bist du zuerst in die Therapie und hast es dann erfahren? Oder wie war das?
Auslöser war tatsächlich auch noch mal der, hey, immer Geburtstage. Aber wir kommen ja später auch zu meinen Triggern. Also der Geburtstag von meinem Bruder,
Ich glaube, da war die erste Panikattacke 4 bis 6 Monate her. Also es war schon so eine lange Zeit. Ja. Genau, auch Weihnachten, Geburtstag und alles von mir, es war die Hölle für mich. Und mein Bruder, der hat im Januar Geburtstag und da weiß ich, ich hatte den ganzen Tag gar nichts gegessen, nichts. Und dann sind wir zu ihm hin und er hatte ja gekocht und er hat Schnitzel gemacht und ich liebe ja Schnitzel. Und dann saß ich da und hab einfach gesagt, es geht nicht, mein Magen ist zu, es geht nicht, ich fühle mich ganz, ganz komisch. Und dann habe ich glaube, ich habe dann wirklich zu meinem Papa irgendwie dann gesagt, Papa, das kann doch gar nichts nur Körperliches sein, das muss irgendwas Psychisches sein. Aber wie zur Hölle ich darauf kam, weiß ich nicht.
Okay.
Ich hab's auch nicht. Also ich denke, dass ich dann wahrscheinlich auch mal gegoogelt habe, weil dieses psychosomatisches Verhalten. Und ich habe dann an diesem Januartag auch tatsächlich direkt meine Therapeutin angeschrieben und der hat es geschildert. Und dann war aber für mich, ich weiß, ich hatte es dann so in mir gespürt, dass es irgendwie das die richtige Erkenntnis ist.
Mm. Ja, okay, das dauert, ne? Aber interessante Story, ey, ich find's gerade voll spannend. Auch wenn ich manche Sachen davon schon weiß, aber so genau ja auch tatsächlich nicht. So in diesem Verlauf halt auch. Und gab es so damals den Auslöser, also du hast ja auch schon jetzt gesagt, klar, jetzt so bestimmte Situationen wie Geburtstag und so, aber könntest du das so zurücktracken zu einem auslösenden Event, um dann zu sagen, die kamen oder kamen die für dich wirklich absolut aus dem Nichts dann?
Also in dem Moment kamen sie für mich tatsächlich aus dem Nichts, weil ich mir so denke, hä, es ist doch alles okay. Ist
ja wahrscheinlich auch oft so, ne?
Ja, aber in der Gesprächstherapie, die ich dann begonnen hatte, haben wir für die Sushi-Gate tatsächlich einen Auslöser gefunden, weil, also meine Eltern, die haben sich ja scheiden lassen. Meine Mutter ist ja dann mit meiner Schwester nach Rumänien und vermeintlich war das erstmal alles auch okay für mich in dem ersten Jahr. Und ich glaube, in einer anderen Folge haben wir auch schon mal gesagt, dass ich eigentlich auch vor dem Peak schleichend Sachen ergeben haben, die vielleicht ein Indiz sind, dass was nicht läuft, aber die habe ich halt auch nicht erkannt. Und meine Mutter ist extremst problematisch bei Sushi. Also die hat mir schon, als ich Teenager war, hat die immer wieder erzählt, roher Fisch ist schlecht, davon kriegst du Parasiten und die ganze Zeit. Und deswegen sage ich halt, also auch wenn ich heute drüber lache, so Sushi-Gate, mein Auslöser war, weil ich habe dann der Gesprächstherapie so erzählt, ja, und dann an dem Tag, dann habe ich so gedacht, so, oh, die Mama, die sagte immer, das gibt Parasiten, aber ja, dann bin ich dann mit denen essen gegangen und dann war halt das der Triggerpunkt. Also klar, jetzt nicht die Parasiten im Sushi, dass ich mich davor dann ekle, aber das hat halt zu meiner Mutter geführt und zu Problemen und unterdrückten Gefühlen, die sich in diesem Moment gezeigt haben.
Ja. Macht absolut Sinn. Und ich finde es auch wieder so ein Ostblock-Ding mit diesen Parasiten.
Ja, ey, ich habe es mir gerade eben echt verkniffen, aber danke, dass du es sagst.
Nee, weil ich war in Japan und eine Kollegin von mir kommt auch aus Kroatien und dann hat sie halt keinen Fisch gegessen, weil sie dann gemeint hat, ja, also es geht ja hier gerade auch so ein Virus rum und so Parasiten und so, wo ich halt auch dachte, ja. Weiß ich jetzt nicht.
Ja, guck mal, so oft wie du und ich jetzt Sushi essen. Also, ich lieb's, aber deswegen sage ich, das war auch eine lange Entwicklung hin, bis dass ich jetzt sagen kann, ich stopfe mir so viel Sushi rein und habe gar keine Gedanken dazu.
Ja, also vor allem nicht in Japan. Also in Japan habe ich schon mal gar keine. Hier schmeckt es mir dann halt jetzt nicht mehr so gut. Richtig High Level.
Okay, dann darf ich doch nicht nach Japan.
Also einfach vom Geschmack, nicht von sonst irgendwas, ne?
Ja. Aber es gab tatsächlich auch einen zweiten vermutlichen Auslöser, weil ich muss jetzt mal sagen, die Mama hat da jetzt in Rumänien auch nicht unter den besten Bedingungen gelebt. Teilweise auch selbst verantwortlich dafür, aber teilweise halt auch nicht. Und meine Therapeutin hat damals auch gesagt, weil man hat ja gesehen, es sind ganz oft immer Geburtstage gewesen oder wirklich auch Feierlichkeiten oder halt wo man mit engen Bezugspersonen zusammenkommt und dass ich mir teilweise auch den Genuss verbiete, weil sie keinen hat, weil sie ja bei nichts mehr da ist und ich sozusagen für sie, weil ich ja sowieso auch in der Familie dann die Aufgaben von ihr übernehmen musste, für sie auch auf den Genuss verzichte, weil Essen und Ausgehen ist halt genießen.
Boah, krass. Ja. Das, solche Aha-Momente finde ich in der Therapie immer richtig krass, obwohl das dann halt so klingt, so, ja klar, macht doch Sinn und so, ne? Aber da kommst du nicht drauf, ja, auf sowas. Ist einfach so.
Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Also von alleine eh nicht.
Nee. Aber was würdest du sagen, sind so heute noch deine häufigen Trigger? Also wir wissen ja, du hast das überstanden, sag ich mal. Du hast die auch kaum noch. Aber natürlich gibt es ja auch heutzutage noch Dinge, wo du sagst, boah, ich merke, da bahnt sich vielleicht sowas an. Aber natürlich hast du die Tools gelernt in der Therapie, um das nicht ausbrechen zu lassen, ne? Aber was sind so heutzutage so Punkte noch?
Also früher waren es tatsächlich, das habe ich auch in der Therapie aufgearbeitet, Treffen mit wichtigen Bezugspersonen, wichtige Termine, generell auch Restaurants, Bars oder auch Kantinen und körperliche Symptome. Und tatsächlich ist es auch das, was heute davon bleibt, also auch körperliche Symptome, wären so meine Trigger, weil ich irgendwann immer nur zu sehr auf meinen Körper gehört habe. Also auch wenn es vielleicht keinen Anlass gab, habe ich gemerkt, oh, ich habe gerade ein Kribbeln, oh, mein Puls ist gerade schneller, oh, ich schwitze und dachte dann, boah, fuck, kriege ich jetzt eine Panikattacke.
Ja.
Und bin dann auch drin gelandet. Deswegen sage ich, ja, das kann ich eindämmen, ich habe viel dazu gelernt, aber wenn es so Triggerpunkte gibt, die es heute noch sind, körperliche Symptome und aber auch, also manche wichtige Treffen, also ohne dass es jetzt mich dann auch übereinnimmt, aber es sind dann so Sachen, wo ich dann zu Hause dann so sitze und dann so, hoffentlich kriege ich da keine. Ja. Oder eigentlich denke so, ich weiß, dass ich das hinbekomme, eigentlich.
Kriegst du ja auch. Also ich habe es selten jetzt, eigentlich habe ich super lang nicht mehr gehört, dass du eine hattest. Also,
ja,
hat das ja auf alles. Holz. Ja. Aber hast du da auch manchmal dann so eine Art Vorahnung, die du dann so spürst, bevor es auch losgeht? Also wie du gerade gesagt hast, ist es dann schon das Kribbeln oder ist es dann erst der Punkt, wo du darauf einsteigst?
Also wenn ich da mal so länger drüber nachdenke, merke ich, dass ich in den Situationen, also es ist keine explizite Vorahnung, aber ich merke, dass ich kurz vorher eher mit meinen eigenen Gedanken, meinen Gefühlen, wobei auch nicht mein Gefühl, aber eher körperlichem Befinden beschäftigt bin, als das jetzt zu erleben. Also angenommen, wir beide wären jetzt in einem Restaurant mit irgendeiner Gruppe, anstatt dass ich mich dann irgendwie an der Konversation beteilige, was ich vielleicht vorher auch gemacht habe, dass ich esse, dass ich mir vielleicht das Restaurant angucke, bin ich auf einmal in meinem Kopf und denke so, oh, hast du gerade ein Ziepen? Wird dir jetzt gerade heiß? Oder also ist das, weil du jetzt eine Panikattacke kriegst? Oder ist die einfach nur heiß, weil es warm ist? Also, weißt du, man ist eher dann so mit sich beschäftigt. Und da merke ich, dass ich da schon reingehen muss aktiv. Meistens ist dann auch Herzschlag schneller oder ich fühle mich so ein bisschen weggebeamt, was wir mal gesagt haben. Also einfach wirklich nicht bewusst eine Situation erleben. Und ich merke, dass wenn ich dann auch gestresster bin, mich sehr oft irgendwie an Armen anfasse oder permanent so im Nacken. Aber ich glaube auch so ein bisschen, um mir zu sagen, hallo, du sitzt jetzt gerade hier.
Um dich so zurückzuholen in die Realität so ein bisschen.
Ja.
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 Ich habe, also wir haben ja vorhin auch gesagt, dass das so Triggerpunkte natürlich sein können, jetzt mit Restaurant bei dir jetzt zum Beispiel, ne? Und ich kann das voll nachvollziehen mit dem in sich gehen, das ist ja bei mir so ein bisschen ähnlich gewesen. Mit so Essen und so, dass du da alles überanalysierst und so halt lernst zu sagen durch die Therapie, nee, ich steig da nicht drauf ein. Es ist halt einfach warm. Und wenn dann eine andere Person sagt, boah, hier ist voll warm, Leute, oder? Denkst du, oh, okay, danke, ich bin's nicht nur so, ne? Und dann merkst du so, oder wenn eine Person sagt, dass, du denkst zum Beispiel, beim Essen ist irgendwas eklig oder versalzen oder so, und dann sagt eine andere Person genau das, dann denkst du, oh gut, ich bilde es mir nicht ein und mal mir hier mein eigenes Szenario aus, was das Ganze schlimmer macht.
Eben, weil, wie du sagst, man denkt dann immer, man ist halt alleine mit so Gedanken. Ich meine, klar, wenn du halt jetzt oft, also wenn du jetzt total eine Panikattacke kriegst, dann ist das oft so. Aber mir helfen halt auch so Aussagen weiter, wenn ich dann auch irgendwie, weiß ich nicht, in der Kantine sitze und danach sagt so ein Kollege, boah, ey, ich fühle mich gerade richtig schlecht, das hat gerade gar nicht geschmeckt. Dann denke ich mir einfach nur so, ja, okay, ist ja voll normal.
Ja, genau. Und vorhin hast du ja auch gesagt, dass zum Teil das ja auch mit Treffen mit Bezugspersonen oder mit engeren Personen dann so ein bisschen prädestiniert dafür war, eine Panikattacke zu bekommen. Würdest du sagen, dass sich dadurch deine Beziehungen auch verändert haben, seitdem du dann mit der Panik zu tun hattest?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, für mich war es halt ein Riesenvorteil, dass ich mich sehr vielen oder ich glaube auch allen Bezugspersonen dahingegen öffnen konnte, dass ich Panikattacken habe. Und das war für mich dann eine Erleichterung, weil du ja schließlich eine Akzeptanz von den anderen bekommst, wenn es dir ja zukünftig mal nicht gut geht. Ja, dann kannst du ja ehrlich sein und wirst nicht verurteilt.
Ja.
Und ich habe ja eh so ein bisschen das Problem mit Sicherheit in Beziehungen. Und damit schaffe ich mir halt die Akzeptanz und die Sicherheit. Und ich selbst bin halt auch reflektierter und weiß halt, welche Trigger ich auch in Bezug auf Bezugspersonen habe und kann diese bewusst umprogrammieren oder kann auch entscheiden, welche Beziehungen tun mir gut oder halt welche nicht. Und ich glaube, ich hatte auch mal in der Folge erzählt, dass ich mal bei einem bestimmten Personenkreis immer Unsicherheit gespürt habe und das halt auch mein Triggerpunkt war, aber letztendlich ich selbst für die Unsicherheit verantwortlich war und das ist mir halt durch die Therapie bewusst geworden und jetzt versuche ich einfach bewusster damit umzugehen und selbst zu denken, ja okay, wenn was einer Person nicht passt, dann kann sie es entweder bei mir ansprechen oder behält sie halt für sich, aber es muss nicht unsere Freundschaft kaputt machen, ja, oder voll. Stellt mich nicht dumm dar. Und das war ein sehr großes Learning.
Das ist halt wirklich krass, wenn du eigentlich realisierst, dass dann in dem Fall du das, also das selber machst, du bist das Problem.
Ja.
Und die anderen denken halt gar nicht so. Und dass es so schade ist, weil wenn man das nicht realisiert, machst du dir die Beziehung zu den Menschen kaputt.
Ja.
Weißt du?
Voll.
Also, sehr gutes Learning davon. Sehr viele gute Learnings. Und,
ja, zum Glück. Aber ich muss auch sagen, natürlich liegt es halt nicht immer an mir selbst. Es gibt auch Bezugspersonen, da weiß ich halt einfach, jetzt meine Grenzen zu setzen. Also, dass ich sage, ich habe einen Rahmen oder Spielregeln, die ich verwende, um diese Beziehung am Laufen zu halten, auch positiv zu gestalten, aber nicht daran kaputt zu gehen.
Mhm.
Und auch das habe ich natürlich durch die Panikattacken oder durch die Therapie gelernt, weil du musst halt gucken, was kannst du und was kannst du halt nicht. Weil wenn du ja permanent wieder über deine Grenzen gehst, dann kommt die Scheiße halt wieder.
Ja, absolut. Und ich denke mir auch, bei dir weiß ich das ja, also wenn wir dann irgendwo sind oder zum Beispiel jetzt beim Shooting oder so, was wir da hatten, wo du dann auch gesagt hast, boah, ich kann nicht mehr und so. Manchmal weiß ich nicht in so Situationen, wie ich dann damit umgehen soll, weil ich dann eigentlich, ich sag jetzt mal dir in dem Fall, helfen will, aber dann denke so, ja, aber okay, es liegt ja auch nicht an mir, weil ich bin eh so ein Mensch, ich beziehe voll schnell Sachen auf mich und denke dann direkt so, boah, habe ich jetzt irgendwie vielleicht was gesagt, was jetzt irgendwie so zu viel war und dann bist du bei deinen Grenzen hinaus, wegen mir, weil ich gesagt habe, lass vielleicht noch das, weißt du so? Und ich bin, du kennst mich ja, ich habe ja dann das andere Problem und denke dann so, oh nein, hab ich jetzt zu viel gemacht oder gesagt, scheiße, und kann ich das jetzt irgendwie ändern, obwohl das per se auch gar nichts mit mir zu tun hat oder ich ja dann auch nichts falsch gemacht habe. Und es einfach in dem Moment aber so ist, dass dann die andere jetzt in meinem Fall, ich sag jetzt mal ein anderes Beispiel, was jetzt gar nichts mit dem Tag zu tun hatte, dass du dann sagst, boah, ich muss heim, ich habe einfach zu viel, ich hatte vielleicht auch schon gestern was und bla, dass dann die andere Person es einfach nur akzeptiert, ohne dann so, aber ich wollte noch dies und das machen. Nee, dann ist es einfach so, akzeptiert es und dann ist es doch gut.
Ja, und ich glaube, das ist halt das Wichtigste, weil ich finde ja so eine Panikattacke, wenn man sie ja dann trotzdem hat oder auch so Anzeichen, erwischen trotzdem einen immer sehr, also unerwartet. Du sitzt nicht da und denkst so, okay, ich habe dich herbeigeschwört, komm jetzt auch.
Ja.
Und so Momente machen wir dann auch schwer zu schaffen, weil ich halt eigentlich schon weiß, ich bin stark, ich mache super viel. Und mich ärgert es dann halt selbst, weil ich das dann halt wieder auf mein eigenes Versagen, so weißt du, beziehe.
Ja, ja.
Und dann wieder den Gegenüber enttäusche Und dann macht man sich noch mehr Stress.
Aber ich muss gerade lachen, weil du denkst, du enttäuschst mich und ich dachte, ich überfordere dich. Obwohl geil. Gar nichts davon gestimmt hat, weißt du?
Also nee, nix. Vor allem, ich glaube, tatsächlich war das doch sogar auch, ich glaube, das war doch unser erstes Shooting, wo wir auch eigentlich auch Kuchen essen wollten oder so, wo ich dann, ich glaube, da habe ich sogar mal ganz kurz geweint. Wegen.
Aber wegen was anderem.
Ja, bestimmt. Genau, wegen was anderem, was mich quasi einen Tag vorher und den Vormittag über komplett belastet hat, was ich aber jetzt nicht für unser Shooting austragen wollte, weil ich ja auch gute Laune und wir hatten genug Arbeit. Und es kam aber dann, weil wir, glaube ich, halt einfach mal kurz Zeit hatten und so sitzen. Und dann, du bist ja für mich dann auch jemand, bei dem dann sowas passieren kann, weil ich weiß, dass ich mit dir drüber reden kann, glaube ich. Also fühle ich gewertschätzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr, sehr großes Kompliment dann. Vor allem, ja. Weil ich dich ja kenne und weil ich in dem Moment auch so kurz so war, hey, Becky weint. Also, anstatt, ja. Ist ja so ein Moment, wo man sich natürlich nicht freuen sollte, weil es ja was nicht, also, das ist ja jetzt nicht vor Freude geweint, aber trotzdem war es so, weißt du, so, hä? Die hat da noch nie geweint.
Ja.
Und ich meine, ich weine jetzt per se auch nicht vor anderen, aber du weißt ja, dass es mir halt an sich überhaupt nicht schwerfällt, so. Aber ja. Ich fand es dann ja auf jeden Fall krass. Hihihi. Love Moment.
Yay.
Aber ich habe natürlich noch mehrere Fragen. Die sind vielleicht auch ein bisschen kürzer, müssen wir mal gucken. Weil wir müssen ja wieder mit der Zeit so ein bisschen gucken, ne, wie immer.
Ja, wobei ich glaube, die letzten habe ich auch ein bisschen kürzer. Okay, die eine nicht, aber ein bisschen beantwortet.
Weil die eine, klar, manches ist jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen vorher beantwortet worden, aber was beeinflusst denn heutige Panikattacken noch am ehesten für dich?
Ja, auf jeden Fall die körperlichen Symptome, aber nur, wenn ich mir zu wenig Zeit für mich selbst nehme. Also wie so ein kurzer Hinweis, so, hallo, du hast dir schon wieder zu wenig Zeit eingeräumt, jetzt klopfe ich mal an.
Ja. Und wie gehst du dann quasi damit um, wenn du das so ein bisschen merkst? Es klopft schon an und du hast die Grenze quasi überschritten sozusagen?
Also da habe ich ein paar Mechanismen gelernt aus der Therapie und zwar nenne ich das jetzt auch Nein-Danke-Ober. Also ich glaube, in irgendeiner Folge hatten wir schon mal drüber gesprochen. Im Prinzip ist die Angst für mich einfach der Kellner aus einem Restaurant, kommt mit einem sehr Tablett und serviert mir da alle meine Angstsymptome. Und anstatt dann zu sagen, ja, nehme ich, sage ich halt nein, danke, um mir das so ein bisschen zu visualisieren. Wozu ich auch übergegangen bin, ist tatsächlich auch innerlich so ein bisschen die Augen zu rollen und genervt davon zu sein. Also ich sage, oh nee, ich brauche jetzt nicht schon wieder, also braucht man nicht. Ich knüpfe an Erfolgserlebnisse an, also dass ich mir so sage, boah, du hast ja schon viel krasseres gemacht wie das und das. Und dann kommt so auch so das positive Gefühl. Ich mache Atemübungen, weil du kannst ja nicht alles überall machen. Und ich finde, so eine Atemübung, wo du mal wirklich ganz langsam ein- und ausatmest, erdet dich schon wieder. Ich rede meinem inneren Kind zu. Also, dass ich halt auch sage, ja, ich höre dich. Und auch annehmen, dass ich quasi zu kurz gekommen bin. Und dann halt mir das Versprechen zu geben, dass ich mich auch definitiv zeitnah drum kümmere. Und vor allem mit so in Restaurantsituationen der Vermeidung entgegensteuern. Also auch das hatte ich mal ausgearbeitet in der Therapie, dass mein normales Verhalten ist, dass ich eigentlich permanent Augenkontakt halte, hohen Redeanteil habe, offene Körperposition habe. Und wenn ich halt vermeide oder mich halt wieder in meinem Kopf bewege, mache ich das Gegenteil. Also vermeide ich das und mache aktiv das, was ich auch mache, wenn ich normal bin und dann verschwindet das auch.
Ja, sehr gut. Finde ich alles super Tipps. Ähnelt sich auch so ein bisschen zu meinem Zwangstipps, also so diese, also nicht vermeiden, atmen, dieses Nein, danke und auch dieses lächerlich machen von diesem Zwang, beziehungsweise jetzt in dem Fall Panikattacke so, ey, komm doch her, was willst du eigentlich? Kann man auch so, weißt du, so dieses, ja, komm doch.
Ja.
Ja, ist doch okay, komm. Ich hab dich doch schon mal besiegt, so, du kannst mir nichts mehr antun, so. Anstatt darauf einzusteigen und wieder so, oh mein Gott, jetzt kommt's wieder und oh nein, oh nein, oh nein. Also finde ich mega die ganzen Strategien. Ja. Und ich glaube, die wendest du auch sehr, sehr gut an.
Ja, zum Glück. Aber ich muss auch sagen, auch, also wir haben jetzt ja nicht so extrem über Gefühle gesprochen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn ich mal früher dann auch eine Panikattacke hatte oder, ich meine, ich muss sie jetzt auch gar nicht intensiv haben, aber wenn ich merke, dass ich über meine Grenze gegangen bin, dann sitze ich da auch wie ein Häufchen elend und denk mir so, ach du Scheiße, wie sollst du das denn alles zukünftig noch schaffen? Kannst du das überhaupt noch? Bist du überhaupt in der Lage, alles zu machen? Und das ist halt der Moment, in dem du nicht versacken darfst, weil dann gewinnt halt die Angst und dann wirst du permanent daran erinnert, dass du vielleicht also eine Schwäche hast, die auch legitim ist, aber dieses Gefühlschaos, diese Ängste, diese körperlichen Ausnahmezustände sind nicht die Zukunft, die dein komplettes Leben für immer bestimmt, wenn du halt daran arbeitest.
Ja. Wow, das wäre ein schönes Schlusswort.
Aber wir sind noch nicht fertig.
Wir sind noch nicht fertig, aber sehr gut gesagt. Und wir haben jetzt darüber geredet, okay, was hast du quasi gelernt? Aber wir haben ja schon oft gesagt, auch hier im Podcast, was du lernst und was du am Ende anwendest, sind ja zwei Paar Schuhe manchmal. Was würdest du denn so sagen, hat dir wirklich langfristig geholfen, auch heute noch zu implementieren? Also Therapie ja, aber Routinen, irgendwelche Atemtechniken, irgendwie journalen, um dir bewusst zu machen, so hey, ich mach zu viel oder so. Was würdest du wirklich für dich jetzt mal rausziehen, was du wirklich auch umsetzt?
Also wie wir alle wissen, bin ich in Routinen ja katastrophal schlecht. Und ich glaube, wir haben in den nächsten Wochen sogar noch eine Folge dazu. Und ich hatte da sogar eine Konversation mit ChatGPT, die ich an dieser Stelle aber erstmal rausstreiche und mir gern für die nächste Folge, wann auch immer wir sie machen, vornehme. Aber tatsächlich war der Dreh- und Angelpunkt Therapie und auch diesen Teufelskreis der körperlichen Symptome bewusst kennenzulernen, also wirklich zu sehen, was mache ich auf analytischer Sicht und wie kann ich strategisch dagegen lenken. Dann natürlich auch das Aufarbeiten, was meine innerlichen Struggle oder auch Triggerpunkte sind. Also auf Atemübungen schwöre ich komplett. Also da bin ich dadurch, dass es, ich finde halt, es ist der minimalste Aufwand für großen Nutzen. Sagt man das so?
Ja, stimmt.
Wenn so eine, weil da muss ich mich nicht irgendwie verbiegen und muss dann irgendwie ins Fitti rennen oder so. Deswegen klappt das ganz gut. Aber ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich am meisten davon gelernt habe, dass wenn ich nichts mache, das wieder voll in die Fresse krieg.
Ja.
Also, weißt dann auch so, dass du wirklich sagst, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dementsprechend, auch wenn es manchmal später ist, dass ich es raffe und sage, okay, Rebecca, du machst jetzt mal was für dich. Oder auch manchmal früher und es gute Zeiten sind, weiß ich, dass ich halt nicht mehr auf die Fresse fliegen will. Und deswegen arbeite ich effektiv dafür, dass es nicht mehr passiert.
Ja, absolut. Ich glaube, man kann gar nicht nichts mehr machen, weil dann kommt es safe zurück und zwar vielleicht sogar schlimmer. Also,
ja,
bis man es dann wieder in den Griff bekommt. Aber ich habe noch so ein bisschen Fragen rausgesucht, die mal so ein bisschen anders sind. Fände ich ganz spannend. Und zwar, gibt es denn etwas, das du durch die Panik über dich selbst gelernt hast, das du sonst nie erfahren hättest?
Also über mich als Person jetzt konkret nicht. Aber ich glaube, dass die Panik oder eben die Panikattacken selbst wie eine Notbremse in einem Zug für mich waren oder sind, die meinem Körper und meinem Geist sozusagen, weiß ich nicht, dienen. Also, dass es ein Zeichen ist, dass ich jetzt für mich handeln muss. Und wäre diese Notbremse so nie erfolgt, wer weiß, wo ich heute wäre. Also, klar, ohne Panikattacken, das will ich jetzt nur mal sagen, fände ich es auf jeden Fall schöner. Aber dadurch, dass es jetzt ein Teil von mir ist und es auch sehr viele positiven Aspekte ja dann doch in Bezug auf Selbstentwicklung, unseren Podcast und so weiter auch mit sich bringt, hat mich das halt gelehrt. Das ist eine Notbremse für mich.
Aber ich sage ja immer, dass ich sogar froh bin, dass mir das passiert ist, weil ich sonst nie eine Therapie gemacht hätte, gar nichts über mich erfahren hätte und wahrscheinlich mit Dingen jetzt leben würde, die ich gar nicht gewusst hätte und ein schlechteres Leben hätte, meiner Meinung nach. Auch wenn ich mich anfangs sehr dagegen gesträubt habe, direkt die Therapie wieder verlassen wollte und einfach das mir gewünscht hätte damals, dass ich es nie bekommen habe. Aber heute denke ich, nee, es war gut so, wie es gekommen ist. Also ich bin da irgendwie immer sehr dankbar dafür, auch wenn man natürlich für so eine Krankheit ja nicht unbedingt erstmal dankbar ist, ne, wie du sagst. Aber ich habe noch so eine Frage, die ist so ein bisschen visualisiert, weil ich ja auch schon mal gesagt habe, dass zum Beispiel jetzt beim Zwang bei diesen Arbeitsblättern immer so ein kleiner Zwerg so da ist, der dann so von der Seite kommt und so ein hässlicher Gnom, keine Ahnung, was auch immer. Und wenn deine Panik sprechen könnte, was würde sie dir sagen?
Also zum Glück konnte ich mich auf das Interview ein bisschen vorbereiten. Ansonsten hätten wir hier krass schneiden müssen, weil so kreativ von jetzt auf gleich bin ich nicht, wobei manchmal schon. Aber ich habe mir tatsächlich was überlegt und ich benenne schon als sie, also die Panik ist sie bei mir. Und ich glaube, sie ist eigentlich auch trotzdem ein sehr sanftmütiges Wesen, das mich eigentlich umarmen möchte. Und dann zu mir sagt, ich bin nicht hier, um dich zu nerven, ich will dich beschützen. Aber ich kann halt nur, ich kann richtig schlecht kommunizieren.
Oh, ich habe Gänsehaut.
Aber ich finde, das passt auch, weil ich selbst bin ja scheiße in Gefühlen. Also passt ja meine Panik, sie passt dann auch zu mir.
Ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen wie das innere Kind, was wieder diesen Satz sagt von einem. So, ja, ich bin für dich da. Du musst nicht immer die Starke sein, obwohl du es versuchst und bla bla bla. Also diese ganzen Glaubenssätze finde ich immer sehr cool, wenn man sich das visualisiert und damit dann auch wieder positiver und wieder irgendwie netter mit sich selber umgeht, anstatt dagegen anzukämpfen, so.
Ja.
Und als allerletzte Frage, bevor wir hier den Sack zumachen für heute, gab es denn eine Situation, in der du völlig überraschend ruhig geblieben bist, obwohl du mit der Panik gerechnet hast?
Also ehrlich gesagt gibt es schon etliche Situationen, wo ich überraschend ruhig geblieben bin, obwohl ich mit Panik gerechnet habe. Aber trotzdem ein Moment, wo ich krass stolz auf mich war, war tatsächlich auch die Hochzeit von einer meiner besten Freundinnen, weil ich da auch Trauzeugin war. Ich habe noch gar nicht geheiratet. Einer meiner. Du kommst noch. Bei dir bin ich hoffentlich direkt relaxed so. Nee, aber ich muss auch sagen, das war tatsächlich auch kurz der Zeitraum. Und mir fällt auch auf, dass ich wieder, ich glaube, in den letzten 5 Sätzen 10-mal tatsächlich gesagt habe. Aber das war der Zeitraum, ich glaube, 2-3 Monate, bevor ich die zweite Therapie angefangen habe.
Okay.
Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, dass ich mich nicht irre. Weil ich mache das immer an meiner Zahnspange fest und meine Zahnspange hatte ich an der Hochzeit ja noch nicht, aber bei der Therapie schon. Deswegen, da war ich dann auch schon, was heißt aufgeregter, weil ich war da ja auch Trauzeugin und hatte da natürlich wieder diesen Druck, dass ich auch funktionieren muss, weil ich ja auch alles von dem Tag mitbekommen möchte. Ich möchte natürlich auch als Trauzeugin da sein und nicht auf einmal nur im Hintergrund und verschwinden. Und ich möchte es natürlich auch dem Brautpaar und auch allen anderen und meinem Freund und auch mir nicht verderben. Und das war eigentlich auch eher wie so ein Hochzeitswochenende, weil du ja auch als Trauzeugin vorher, also Freitag, Samstag, Sonntag bist du ja eigentlich nur unterwegs. Und ich war so verdammt stolz auf mich, weil ich habe das einfach wirklich hinbekommen, ohne Panik zu haben. Und das Einzige, was ich gemerkt habe, war dann, als wir, glaube ich, 5:30 morgens schlafen gegangen sind nach der Party, war ich aufgeregt, also nervös aufgeregt. Aber dann dachte ich mir so, Junge, du bist einfach seit fucking den ganzen Scheißtag unterwegs, seit so früh morgens, dass du jetzt gerade irgendwie mal runterkommen musst, nachdem du hier noch Party gemacht hast, ist normal.
Genau, ja.
Dann habe ich einfach, weißt du, da müssen ja andere Leute auch runterkommen und nicht sagen, ich meine, was sind das für krasse Eindrücke, die man auch die ganze Zeit hatte? Und dann habe ich halt einfach so ein bisschen ruhig vor mich hingeatmet und bin dann eingeschlafen. Und dann war ich happy.
Sehr schöne Geschichte zum Ende. Sehr positiver Outcome und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Und ich hoffe, dass es für dich auch heute so ein bisschen so ein Reminder war, was du schon alles geschafft hast, was du noch schaffen kannst. Und egal, auch wenn es schlechte Tage gibt, wir haben ja auch voll oft angefangen mit, boah, mir ging's scheiße, ich habe irgendwie dann wieder die Angst gehabt und die ist einfach Phasen. Und natürlich hoffen wir, dass ihr auch für euch heute da was rausziehen konntet. Und falls ihr noch mit Panikattacken kämpft oder zu kämpfen habt, dass ihr auch wisst, dass es nur besser werden kann und es auch weggehen kann.
Ja, und dass man vor allem nicht alleine damit ist und wir uns auch irgendwie gegenseitig unterstützen können, wenn wir einfach auch offen drüber sprechen. Und du hast ja auch schon gesagt, es gibt nicht nur gute Phasen, auch schlechte Phasen und dann immer im Wechsel. Und tatsächlich will ich da auch schon wieder tatsächlich sagen, aber ich habe meinen Screen vom Handy und der ist auf Englisch, aber deutsch übersetzt, kein Regen, keine Blumen.
Ja, so ist es. Also wir müssen auch mal eine Folge darüber machen, wie es halt ist, ne? Weil es begleitet uns ja jetzt wahrscheinlich unser Leben lang und ist auch in Ordnung so. Ja. Aber du hast ja der Angst in den Arsch getreten und hast dich nicht von ihr leben lassen und hast jetzt ein super duper Leben. Also.
Ja, für euch jetzt als Bild, ich mach den Hulk, auch wenn ich keine Muckis habe. Danke, Vanni, für das geile Interview. Ich würde sagen, irgendwann bist du mal dran.
Ja, ich freue mich, wirklich, ich finde es cool. Ich würde mich darauf auch sehr gut vorbereiten und ich freue mich. Und wie gesagt, wir hoffen, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da oder schreibt uns sehr gerne Feedback oder Anregungen oder neue Themen. Da sind wir sehr offen dafür. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche, Tag, Abend, Morgen, was auch immer.
Urlaub, Arbeit,
ja,
alles.
Alles. Bis dann, ciao.
Ciao. Nice.
Nice.